mit Julian Ignatovic. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass Sie uns Ihre Zeit schenken. Wir wollen heute diese Zeit mit Ihnen mal so richtig verschwenden und eine Stunde über Bücher reden. Bevor Sie jetzt abschalten, nein, bitte bleiben Sie dran. Zeitverschwendung kann wichtig, kann sinnvoll sein und das Bücherlesen ist wahrscheinlich die schönste Zeitverschwendung der Welt.
Wenn das so einfach zu beantworten wäre, was Zeitverschwendung ist, dann muss man da kein dickes Buch drüber schreiben, da könnte ich Ihnen einen Satz sagen. Aber das Irre an der Zeitverschwendung ist eigentlich, dass so jede Gesellschaft und jede Gruppe das anders beurteilt, was das ist. Und das fasziniert mich.
Michaela Krützen hat dem Thema ein ganzes Buch gewidmet, natürlich ein dicker, zeitintensiver Wälzer. Und ich spreche gleich mit ihr über Helden aus Film und Literatur, die ihre Zeit verschwenden und was wir von ihnen lernen können. Dass Schreiben und Lesen nicht nur zeitaufwendig ist, sondern manchmal sogar gesundheitsschädlich, fast lebensgefährlich, das zeigt der neue Roman von Elif Shafak, Am Himmel die Flüsse, ebenfalls ein epochaler Schmöcker, dessen Handlung sich über zwei Jahrtausende erstreckt. Und wir besprechen in unserer Sendung zwei Top-Titel, die heute erscheinen, Reichskanzlerplatz von Nora Bosson und Die große Versuchung von Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa. Einen neuen Blick auf die Täter des Holocaust hat zuletzt Jonathan Glazers intensiver Film The Zone of Interest eröffnet. Aus der Perspektive von Rudolf und Hedwig Höss am Rand des Konzentrationslagers in Auschwitz zeigte Glazers Film das Familienleben des Lagerkommandanten und fand den Schrecken dabei gerade nicht in der Einmaligkeit des Verbrechens, sondern im Alltag der Verbrecher. Nora Bossons neuer Roman Reichskanzlerplatz nimmt ähnlich wie Glazers Film eine ungewöhnliche Perspektive ein zur Zeit des Naziregimes, nämlich die von Magda Goebbels, der Ehefrau von Propagandaminister Josef Goebbels und ihres jungen Liebhabers. Knut Kortzen hat das neue Buch von Nora Bosson heute erschienen, gelesen und mit ihr gesprochen.
Der Titel dieses Romans führt ein wenig in die Irre. Ja, Magda Quandt, spätere Magda Goebbels, bewohnte am damaligen Reichskanzlerplatz in Berlin ein herrschaftliches Domizil, wie Nora Bosson schreibt, in dessen Salon auch der von ihr früh verehrte Adolf Hitler verkehrte. Aber diese Räume spielen, wenn überhaupt, nur ganz am Rand eine Rolle in diesem historischen Tatsachenroman. Im Zentrum steht die Frage, wie eine kunstsinnige Frau, schön, träg und zerbrechlich, die liest, die ins Kino geht, die zeitgenössische Kunst liebt, Klavier spielt, zu einem Monster werden konnte, das 1945 im Führerbunker erst ihre 6 Kinder vergiftete und dann sich selbst tötete. War sie, die früh schon eine verführerisch sanfte Dämonie umgab, ein Teufel?
Wenn wir sie nur als Teufelin sehen, dann rücken wir sie von uns ab. Dann sehen wir nicht mehr, was sie eigentlich doch menschlich macht. Und das meine ich überhaupt nicht apologetisch, also nicht im Sinne, was war noch gut an ihr, sondern was bringt uns mit ihr in Verbindung. Was ist das Abgründige, was im Menschlichen selbst liegt? Und mit dem Dämonisieren ist es mir fast ein bisschen zu einfach. Denn dann, ja, dann haben wir eine andere Sphäre eingenommen. Dann sind es Wesen, die wirklich gar nichts mehr mit uns zu tun haben. Und dann sind wir natürlich auch gefeit davor, in ähnliche Radikalisierung und Fanatismus zu fallen. Aber mir geht es ja um das Graduelle, darum zu sehen, wie kann ein Schritt auf den anderen folgend in so einen Strudel an Abgrund hineinführen.
In einen solchen Strudel zieht einen auch die Lektüre dieses Romans, der in den Jahren 1919 bis 1945 spielt und, das ist ein wunderbarer Clou, aus der Sicht eines jüngeren Liebhabers von Magda Goebbels erzählt wird. Hans Kesselbach nennt ihn Nora Bosson. In ihrer Fiktion ist er Diplomat im Auswärtigen Amt. Kein klassischer Mitläufer, sondern einer, der dem System reserviert gegenübersteht, aber bei allem Missfallen an der NS-Diktatur doch nie offen opponiert. Ein schillernder Charakter. Der Spitzname dieses Hans ist Jean Le Bon, Hans der Gute. Er fragt sich aber irgendwann, ob er nicht besser Jean Le Mal hieße, Hans der Schlechte, weil er im Apparat des Bösen mitarbeitet und sich nicht dagegen auflehnt. Er sieht ja allem nur zu, sieht einen jüdischen Freund spurlos verschwinden, ohne nachzufragen. Dieser Hans Kesselbach ist angelehnt an eine reale Liebhaberfigur von Magda, Fritz Gerber. Die 42-jährige Nora Bosson macht aus ihm einen Homosexuellen, der nur deshalb ein Verhältnis zur damals noch mit dem Großindustriellen Günter Quandt verheirateten Magda eingeht, weil sie die Stiefmutter seines geliebten, aber früh verstorbenen Schulfreunds Helmut ist. Über sie sucht er ihn zu erreichen, vergeblich.
Es gibt belegt eigentlich nicht wirklich etwas über Fritz Gerber. Man weiß nicht genau, ob er so hieß. Und diese Unschärfe in dieser historischen Überlieferung, die habe ich genutzt, um da fiktiv hineinzugehen und den Protagonisten, den ich gewählt habe, an ihre Seite zu setzen. Den Protagonisten, den ich wähle, der hat natürlich durch seine erste Liebe zu dem Stiefsohn von Magda Goebbels eine ganz seltsame Bindung zu ihr. Sie ist nicht die, die er eigentlich will, sondern derjenige, den er eigentlich will, den kann er nicht haben. Sie ist sozusagen die Stellvertreterin dessen, worauf er immer wird verzichten müssen. Das macht diese Beziehung so komplex, so problematisch, aber gleichzeitig ermöglicht es mir als sozusagen Erzählerin, die in Hans Kesselbachs Rolle reinschlüpft, noch eine gewisse Distanz zu Magda. Sie hat ja in der späteren Zeit Liebhaber gehabt, die selbst überzeugte Nationalsozialisten waren. Das wäre zum Beispiel eine Perspektive gewesen, die ich nicht hätte wählen wollen. Das wäre, glaube ich, deutlich zu einseitig geworden. Und diese Distanz zu ihr finde ich sehr, sehr wichtig im Erzählen.
Man weiß doch eigentlich wenig über Frau Goebbels, sagt ihr zeitweiliger Liebhaber und Vertrauter Hans Kesselbach einmal, der sich, je mehr sie zur Vorzeigenarzisse an der Seite des Reichspropagandaministers wird, ihr immer weiter entfremdet. Aber nicht ganz, weil sie, die Antisemitin, Hans zum Beispiel bittet, etwas über ihre allererste Liebe in Erfahrung zu bringen, den Zionisten Viktor Chaim Arlosorow, mit dem sie in den 1910er Jahren nach Palästina auswandern wollte. Auch das gehört zur Komplexität dieser Magda Goebbels, dass ihr sein Schicksal nicht vollkommen egal gewesen zu sein scheint. Gleichzeitig quittiert sie im Roman den Tod ihres jüdischen Stiefvaters Richard Friedländer im Konzentrationslager Buchenwald 1939 teilnahmslos mit einem Achselzucken. Für Nora Bosson ist diese Frau in ihrer Unbedingtheit, Härte und Kühle ein Rätsel.
Ich glaube, eine Frau, die sehr viele Widersprüche hatte, die zum Ende ihres Lebens in gewisser Weise abnahmen, weil alles, was widersprüchlich war, wurde von ihr mit eben dieser Härte auch, man könnte sagen, von sich gestoßen. Wir können das an ihrer Biografie sehen, wenn wir zurückgehen in ihre Kindheit. Sie wuchs auf mit einem Stiefvater, der jüdischer Herkunft war, zu dem sie ein sehr gutes Verhältnis hat. So zumindest kann man den aus den Quellen entnehmen. Ihre erste Liebe war ebenfalls ein jüdisch und politisch engagierter junger Mann, der zusammen, also später dann mit Ben-Gurion in Palästina politisch aktiv war, also durchaus von einer linken jüdischen politischen Strömung ausgehend. Dann kam der Großindustrielle Günter Quandt und schließlich der fanatische Antisemit Josef Goebbels, der vor allem als Propagandaminister natürlich die Massenvernichtung, den 6 Millionen Juden zum Opfer gefallen sind, absolut mit unterstützte und sie letztlich auch. Und diese verschiedenen, das sind ja jetzt nur Punkte in ihrem Leben, die sie aber sehr geprägt haben, da scheint ja überhaupt nicht zusammenzugehen. Und doch gibt es Dinge, die sich durchziehen. Es ist sicherlich eine Kälte, es ist aber auch eine Fähigkeit zur Manipulation. Sie weiß sehr genau, wie sie auf Menschen wirkt und wie sie auf Menschen einnehmend wirken kann. Sie will bewundert werden. Sie hat einen sehr großen Drang zu etwas Größerem, was wirklich durch ihr Leben etwas sehr unterschiedlich sein kann. Aber diese Fähigkeit, sich fanatisch da reinzusteigern, das nimmt dann mit an der Seite von Josef Goebbels zu. Und das führt sie schließlich dahin, ja, im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen zu gehen, für das, was sie als ja, ihre Geltung und auch für die Ideologie, an die sie glaubt, sieht.
Sie wollte so unbedingt gesehen werden und sie hatte so unbedingte Angst davor, erkannt zu sein, schreibt Nora Bosson einmal. Es wäre zu viel gesagt, dass wir durch ihren Roman Reichskanzlerplatz Magda Goebbels nun erkennen als das, was sie wirklich war. Aber wir rücken dem Mysterium lesend sehr viel näher.
Knut Kortzen über Reichskanzlerplatz von Nora Bosson, erschienen bei Surkamp, heute 295 Seiten für 25 €. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Das schreibt der römische Philosoph Seneca in einem Brief an einen Freund. Und er ist damit einer der frühen Denker, die Zeitverschwendung anprangern. Zeitverschwendung, damit beschäftigt sich auch das neue Buch der Medienwissenschaftlerin Michaela Krützen. Sie lehrt als Professorin an der Hochschule für Film und Fernsehen in München und entsprechend nähert sie sich dem Thema aus einer medialen Perspektive, nämlich über bekannte Figuren aus Film und Literatur, die ihre Zeit verschwenden. Frau Krützen, ich freue mich, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch genommen haben.
Ja, ich doch gerne, ich habe die Zeit.
Sie kommen gerade aus dem Urlaub zurück, habe ich gehört. Mhm. Da schwingt ja auch schon immer so ein bisschen die Frage mit, haben Sie die Urlaubszeit gut genutzt oder doch eher verschwendet?
Das ist genau der Punkt. Wie nutzt man eigentlich so eine Urlaubszeit toll? Also ich habe die seltsame Eigenschaft oder mir das so angewöhnt, den Vormittag zu arbeiten. Fragen Sie mich nicht warum, aber irgendwie ist das so. Jetzt gucke ich dann auf so einen Urlaub zurück, den ich mit der Familie verbringe. Mir macht das dann Spaß, morgens zu schreiben. Aber andererseits denkt man ja auch, wenn man zurückkommt, bescheuert ist es schon. Hätte ich das nicht irgendwie besser mit meiner Tochter verbracht oder so. Das heißt, so dieser Zwiespalt, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der Sommer ist so vorbei. Ihr kennt sie schon, ne? Also eigentlich könnte man ja jetzt auch mal die Bücher lesen, die so verstauben so im Regal und so. Auf der einen Seite halt hat man nicht genug gearbeitet, auf der anderen Seite dann doch zu viel gearbeitet, weil warum ist man nicht jeden Tag ans Meer gefahren? So wenn man, wie ich hier, ich habe einen zweiten Wohnsitz in Köln, da können die mal schnell an die Nordsee fahren. Mhm. Und das interessiert mich eigentlich so, dieser Zwiespalt. Wenn das so einfach zu beantworten wäre, was Zeitverschwendung ist, dann muss man da kein dickes Buch drüber schreiben, da könnte ich Ihnen einen Satz sagen. Aber das Irre an der Zeitverschwendung ist eigentlich, dass so jede Gesellschaft und jede Gruppe das anders beurteilt, was das ist. Und das fasziniert mich.
Ja, mehr als 900 Seiten hat Ihr Buch, also Sie haben viel darüber nachgedacht und dann eben auch darüber geschrieben. Was Zeitverschwendung ist, das kommt in Ihrem Buch auch gut durch, kommt stark auf die Perspektive an, also auf den Ort und die Zeit, über die wir sprechen, das, was gesellschaftlich eben zu einem bestimmten Moment an einem bestimmten Ort als Zeitverschwendung gilt. Wie ist das denn bei uns jetzt momentan im Hier und Jetzt?
Also zum einen hoffe ich, Sie haben gerade die Seitenzahl erwähnt, dass das Ihren Humor getroffen hat, dass es über Zeitverschwendung so ein dickes Buch gibt. Also mein Humor trifft das so ein bisschen, das mag kindisch sein. Also da sieht man direkt das Buch an und denkt, boah, ne? Okay, verschwende ich damit jetzt meine Zeit? Um Ihre Frage konkret zu beantworten, da sieht man ja genau gerade das, was diskutiert wird im Generationenwechsel. Dass wir, ich gehöre jetzt zu den Älteren, sagen, ja, aber was machen die denn da eigentlich, diese jungen Leute? Ne? Warum müssen die sich so viel erholen? Warum müssen die immer so entlastet werden? Und die schauen uns an und sagen sich, ja, was machen die denn da eigentlich? Ne? Haben ihr Leben lang gearbeitet, sind jahrelang nicht in Urlaub gefahren. Das ist doch ganz falsch. Und wenn man dann versucht, ins Gespräch zu kommen, merkt man sogar, dass ich beispielsweise, wenn ich einen Begriff wie Work-Life-Balance mit einer gewissen Ironie verwende, ich sogar schon korrigiert werde, weil es die Life-Work-Balance ist, was ich ja noch nicht mehr verstehe. Das heißt, ich glaube also auch der Generationenkonflikt, dass die jüngeren, jetzt in die Arbeit strebenden Leute eine andere Wertigkeit von Arbeit sehen. Und historisch gesehen sind sie damit eigentlich völlig im Recht. Und man guckt, wenn man schlau ist, glaube ich, als älterer Mensch jetzt, zu denen ich mich jetzt auch schon zählen muss, auf sein Leben so zurück und überdenkt dann mal so seine Entscheidungen und seine Werte. Was ist die eigene Zeit eigentlich wert? Habe ich die gut genutzt? Und denkt darüber nach.
Also dieser Primat der Arbeit, den die Babyboomer vielleicht noch hatten, der schwindet so ein Stück weit bei der Generation Z. Da wird plötzlich auch Muse und Faulheit wieder ganz wichtig. Es gibt ja sogar Künstler und auch Autoren, die haben ein Recht auf Faulheit eingefordert oder die Faulheit sogar als tatsächliche Wahrheit des Menschen erkannt. Steckt da auch was Rebellisches mit drin?
Manchmal steckt da was Rebellisches mit drin. Also wenn Sie das jetzt schon mit der Arbeit erwähnen, also für einen Landadligen, eins meiner Beispiele, der Typ heißt Oblomov, das ist so ein russischer Landadliger und der liegt den ganzen Tag auf dem Sofa. Der liegt, also es ist ein wunderbarer Roman, also falls Sie ihn schon mal in der Hand hatten und gelesen haben, den kann man echt nochmal wieder lesen und genießen. So, und der sagt natürlich mit einer gewissen Berechtigung, wenn sein Freund Stolz immer kommt und sagt, komm, jetzt steh mal auf und kümmere dich um dein Landgut und so. Der sieht schon, dass er das eigentlich tun müsste, aber irgendwo versteht das auch nicht, weil seine Vorfahren haben ja ganz anders gelebt. Das heißt, für den gilt dieses Primat der Arbeit noch nicht. So, und wir jetzt, also die Generation der in den, also die geburtenstarken Jahrgänge in Deutschland beispielsweise, wir sind mit dem Primat der Arbeit groß geworden, was noch gar nicht so alt ist. Man denkt ja immer, alle hätten immer so gebuckelt. Das ist überhaupt nicht so. Das heißt, das hat sich total geändert. Insofern ist es ein großer Unterschied, wenn Sie auf der Wiese liegen und sich beispielsweise bekiffen, dann wird ein Hippie sagen, boah, super die Zeit eingesetzt, während ein konservativer, sage ich jetzt mal, Mensch aus der gleichen Generation aus den 60ern würde sagen, das ist genau der Untergang des Abendlandes, die hängen alle nur ab.
Also Oblomov ein Stück weit als vielleicht das Role Model der Generation Z oder der Big Lebowski. Sie haben vom Kiffen auch gesprochen. Der Dude, das ist ja auch so ein
Held.
Ein Held, den Sie in Ihrem Buch erwähnen, der auch ja als Hippie die Faulheit zum Lebensstil erhoben hat.
Den hatte ich übrigens als allererstes. Also der und Hans Castorp aus dem Zauberberg waren so die Anfangsfiguren, mit denen ich mich beschäftigt habe, weil den kann man ja nicht anschauen, ohne sich ein bisschen in ihn zu verlieben, auch wenn man vielleicht nicht so leben will.
Und wir müssen natürlich über den Zauberberg sprechen in unserer Literatursendung. Das ist ja vielleicht ja das Buch schlechthin, das von Zeit handelt.
Ja. Das tut's. Also was man beim Zauberberg, auch wenn es vielleicht schon ein paar Jahre her ist, dass man es gelesen hat, ich denke immer so an Naphta und Settembrini, so die Figuren, da denkt man vielleicht nicht so, aber was man, glaube ich, sein Leben lang nicht vergisst, wenn man das gelesen hat, ist die Nummer, wenn er auf dem Balkon liegt, der Castorp, und sich in diese Decke einhüllt und so glücklich ist. So, und dann fängt man ja auch selber an, Thomas Mann schildert das ja auch, wie die Zeit so vergeht, über die Zeit nachzudenken. Und das Tolle, was man aus dem Zauberberg neben vielen, vielen anderen Dingen lernen kann, ist, wie man Zeit verschwendet, indem man sie, mal vereinfacht gesagt, in Stücke teilt, also fragmentiert. Was passiert da eigentlich? Diese ganzen Mahlzeiten. Bestimmt erinnern Sie sich an die Mahlzeiten, was die da alles immer essen und so. Und wie oft die vor allen Dingen essen.
Und das ist fast so nur gegessen.
Also hat man so im Internet, das stimmt zwar nicht ganz, aber dann geht man nochmal spazieren zwischendurch. Diese Routine, wenn jeder Tag gleich abläuft, schmilzt die Zeit zusammen. Das kennen Sie selber auch. Oder wenn Sie es nicht kennen, schauen Sie sich das Leben in einem Altersheim an. Die Zeit wird plötzlich ganz schnell, die beginnt zu rasen. Und das ist so toll am Zauberberg. Und darum behandle ich den Hans Castorp eben, man könnte den unter 1000 Punkten behandeln, unter dem Aspekt der Routine. Der will ja, dass die Zeit da vergeht. Der forciert das ja. Also macht er jeden Tag das Gleiche, immer dasselbe. Und dann rasen die 7 Jahre natürlich schnell an ihm vorbei. Und da gibt es schöne philosophische Texte zu und soziologische Texte, die das beschreiben. Auch beispielsweise, warum dann eben bei uns, wenn wir älter werden, also wenn wir mal irgendwann die 80 erreicht haben, die Zeit auch schneller vergehen wird. Ist ja so ein Phänomen, für ältere Menschen vergeht die Zeit schneller wegen der Routine.
Und das Lesen selbst ist auch eine sehr zeitintensive Beschäftigung. Ja. Also wenn ich mir den Zauberberg vornehme oder auch Ihr Buch, ich habe mehrere Stunden daran gelesen. Das war eine sehr,
sehr
erfreuliche
tapfer.
Lektüre,
muss ich
dazu sagen. Aber es kommt natürlich auch mal vor, dass man ein Buch liest und dann sich danach denkt, ja, wieso habe ich damit jetzt meine Zeit verschwendet? Wo verläuft denn in Kunst und Kultur die Grenze zwischen Zeitverschwendung und lohnend investierter Zeit?
Die ist auch nicht so ganz einfach zu erklären. Fangen wir mit was Simplem an. Sie kennen es vielleicht, wenn Sie irgendwie so eine Serie geguckt haben, so ein bisschen mit Schuldgefühlen eigentlich schon, wo man so sagt, so eigentlich ist es Mist, aber es macht doch Spaß. So die Zeit rast, man hat irgendwie plötzlich dann doch 3 Folgen geguckt. Also beim Binge-Watching können wir uns wahrscheinlich schnell verständigen, dass sehr viele, nachdem sie das getan haben, so ein Gefühl haben, nicht, boah, hatte ich einen super Abend, sondern hätte ich besser was anderes getan. Wenn ich meine Studierenden übrigens frage, wo sie den Eindruck haben, Zeit verschwendet zu haben, wird das an erster Stelle genannt und Social Media. Also wenn sie irgendwie 2 Stunden auf TikTok waren, einige sagen sogar, dann war ich 4 Stunden auf TikTok, da frage ich mich, was sie 4 Stunden da gemacht haben, aber gut. Dass wir hinterher den Eindruck haben, wir haben das gemacht, aber es war eigentlich ganz, ganz schlecht für uns, so wie irgendwie Zucker essen oder so. Also im Moment genießen wir es. Was ja leicht ist, ist es voraussetzungsfrei, wir kommen leicht dazu, da können wir uns schnell verständigen. Wo es jetzt verwickelter wird, ist, jeder würde ja sagen, aha, jetzt gehen wir irgendwie ins Museum, sagen wir mal in München in die alte Pinakothek, stellen wir uns dahin und gucken uns die Kunstwerke an, ist doch sicher keine Zeitverschwendung. Auch das kann man diskutieren, denn wenn ich mir jetzt so meine Studierenden angucke, also ich gehe mit denen dahin und hinterher finden sie es auch ganz toll. Aber eigentlich kann ich mit Ihnen über viele Sachen aus der sogenannten Hochkultur gar nicht mehr sprechen, weil die Sie nicht kennen. Also der Zauberberg ist so als ferne Erinnerung gelesen, hat den wirklich, also vielleicht einer von 50, so einer oder eine. Wenn nun das so sein sollte, dass wir in Zukunft uns gar nicht mehr über diese Werke verständigen können, also wenn wir mit keinem mal darüber reden können, hätte ich dann nicht lieber meine Zeit investiert in Dinge, die es mir möglich machen, mit der nächsten Generation zu reden? Da muss ich aber ständig am Ball bleiben, weil das ändert sich ja dann alle 3 Wochen. Das heißt also, selbst in der Kultur ist es nicht mehr so eindeutig, was da eigentlich Zeitverschwendung ist oder was sinnvoll investierte Zeit ist.
Interessante Diagnose. Würden Sie da sagen, die Hochkultur verschwindet, Kulturverfall, oder verschiebt sich das vielleicht?
Das verschiebt sich, also so Kulturverfall, wissen Sie, mit so Worten, in meinem Beruf, ich lehre aus Leidenschaft. Ich will verstehen, was die nächste Generation kann. Rein logisch gesehen, Sie sind nochmal, glaube ich, halb so alt wie ich. So, ne?
Also, oder 37.
37, ich bin jetzt gerade 60 geworden. Ne? Also sagen wir mal grob. So.
Nicht ganz.
Nicht ganz, aber kommt so ungefähr hin. So. Wenn man jetzt immer nur klagt und sagt Kulturverfall, das habe ich in meiner Berufslaufbahn als völlig unproduktiv erlebt. Sondern es ist so, wenn alle Generationen sagen, oh, die danach kommen, das muss ja ganz schrecklich sein. Das hat man ja auch zu mir gesagt. Ich glaube, man muss anders gucken, man muss schauen, was können die jetzt, was ich nicht kann? Und dass ich das nicht sehen kann auf den ersten Blick, ist Teil des Problems. Ich weiß gar nicht so genau, was die besser können, aber die werden bestimmte Sachen besser können. Beispielsweise haben sehr viele aus der jetzt Anfang 20-jährigen Generation ein unglaublich schnelles visuelles Auffassungsvermögen. Die können sehr schnell sich visuell orientieren, schneller als ich beispielsweise. Also vom Kulturverfall würde ich nicht reden. Sondern wir müssen uns mit einer Kultur auseinandersetzen, die anders ist und die kurzlebiger ist. Also was jetzt der neueste heiße Scheiß ist, das kann ich 2 Jahre lang in der Vorlesung als Beispiel verwenden. Aber im 3. Jahr sehe ich schon, okay, der weiß jetzt niemand mehr. Das heißt, vom Verfall würde ich nicht reden, aber von einer schnelleren Rotation der Dinge, wo ich sagen kann, so ein ganzer Jahrgang hat das vielleicht gesehen. So, Barbie war letztes Jahr ein Film, den alle gesehen haben. Ich glaube, in 3 Jahren, wenn ich die Erstsemester begrüßen werde, wird das eher so sein, ja, vielleicht. So, das ändert sich schneller.
Abschließend würde mich noch interessieren, Gammeln, Warten, Driften in Film und Literatur ist der schöne Untertitel Ihres Buchs. Wir haben den Big Lebowski angesprochen, wir haben Hans Katzdorp angesprochen, wir haben Oblomov angesprochen. Wer ist Ihr liebster Zeitverschwender?
Ach, mein liebster Zeitverschwender ist schwierig. Also wie gesagt, ich habe angefangen mit Hans Castorp und dem Big Lebowski, aber eigentlich habe ich dann so mein Herz hinten dann, das ist jetzt ganz komisch, im letzten Kapitel an Betty Draper aus Mad Men so ein bisschen verloren. Das ist eigentlich die unsympathisch.
Die Zeit von Frauen ist weniger
wert.
Ja,
die Zeit von Frauen ist von vornherein weniger wert. Darum gibt es in der Literatur und Kunst auch weniger Zeitverschwenderinnen, rein logisch. Ne? Wird seltener beklagt. Aber die Hausfrau aus dem amerikanischen Vorort, also die Serie Mad Men, spielt ja in der Werbebranche und da sitzt da diese Hausfrau im amerikanischen Vorort und eigentlich ist sie so eine verhasste Figur. Also die Fans haben sie immer gehasst. Und gerade vielleicht deshalb habe ich dann so ein bisschen mein Herz für sie entdeckt, weil sie in ihrer Klarheit eben erkennt, ja, was wird jetzt passieren, sagt sie an einer Stelle. Dann sitze ich hier und rauche, bis ich eines Tages im Sarg lande. Und das hat so eine Schönheit und Traurigkeit, dass ich da gerne über Betty Draper mehr reden würde und was ich ja dann noch tue.
Frau Krützen, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Die Zeit ist verflogen.
Und ja, das war ganz schön schnell, ne?
Genau, das ging sehr schnell. Und ich möchte Ihr Buch empfehlen, das Buch Zeitverschwendung, Gammeln, Warten, Driften in Film und Literatur, erscheint an diesem Mittwoch, 14. August, bei S. Fischer, 960 Seiten für 38 Euro. Frau Krützen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Prokrastinieren, das kann man ihm sicher nicht vorwerfen. Mario Vargas Llosa. Mehr als 30 Bücher sind von ihm auf Deutsch erschienen. Er ist der letzte große lebende Vertreter des lateinamerikanischen Literaturbooms. Mittlerweile 88 Jahre alt, gibt der peruanische Literaturnobelpreisträger keine Interviews mehr und auch das Schreiben fällt ihm ein bisschen schwerer. Vargas Llosa war aber immer ein politischer Autor, hat die Freiheit und die Demokratie leidenschaftlich verteidigt. Und deswegen hören sich diese Worte aus seiner Nobelpreisrede von 2010 auch so an, als wären sie gestern gesagt worden.
Die Freiheit ist ein wertvolles Gut, Aber kein Land, kein Mensch kann sich ihrer sicher sein, wenn er nicht in der Lage ist, sie sich zu eigen zu machen, sie auszuüben und sie zu verteidigen. Die Literatur, die dank ihrer atmet und lebt, die ohne sie erstickt, kann begreiflich machen, dass die Freiheit nicht ein Geschenk des Himmels ist, sondern eine Wahl, eine Überzeugung, eine Praxis und eine Reihe von Vorstellungen, die ständig bereichert und erprobt werden müssen. Und sie kann auch begreiflich machen, dass die Demokratie der beste Schutz ist, den man gegen den Krieg erfunden hat, wie Kant postulierte. Etwas, das heute noch wahrer ist als zu der Zeit, da der Philosoph es formulierte. Denn seit mindestens einem Jahrhundert haben alle Kriege in der Welt zwischen Diktaturen stattgefunden oder sind von autoritären und totalitären Regimen gegen Demokratien entfesselt worden, während es so gut wie gar nicht vorkommt. Ausnahmen muss man wie die Nadel im Heuhaufen suchen, dass sich zwei demokratische Länder kriegerisch auseinandersetzen.
Ein Plädoyer für die Freiheit gegen den Krieg. Vielleicht haben Sie auch gerade an den Russland-Ukraine-Krieg gedacht. Vargas Llosa hat als allerletztes Buch einen Essay über den Existenzialisten Jean-Paul Sartre angekündigt, der für ihn in seinen jungen Jahren ein Lehrmeister war, ja auch das ein großer Fürsprecher der Freiheit. Zuvor erscheint jetzt sein allerletztes fiktionales Werk, sein letzter Roman. Die große Versuchung kommt heute in deutscher Übersetzung in die Buchläden und es ist ein Roman über die vermeintliche Macht der Musik, die in Südamerika ja vielleicht noch größer ist als hier bei uns in Europa. Ulrich Rüdenauer über das Buch.
Die große Versuchung heißt Mario Vargas Llosas jüngster Roman und sein letzter, wenn man der Schlussbemerkung im Buch Glauben schenken darf. Er handelt von dem abgehalfterten Musikkritiker Tonio Aspilqueta, der sich in den Kopf gesetzt hat, der kreolischen Musik endlich den ihr gebührenden Rang zukommen zu lassen. Kreolische Musik wird auch peruanischer Walzer genannt. Es ist eine Variante des europäischen Walzers im Dreivierteltakt. Für Tonio Aspilqueta eine identitätsstiftende, zwischen Arm und Reich vermittelnde Kunst.
Die tiefsten Schichten dessen, was Peru als Nation ausmachte, dieses Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, zusammengehalten von ein und denselben Nachrichten und Verordnungen. Sie waren durchdrungen von volkstümlicher Musik und volkstümlichen Gesängen.
Tonios Universitätskarriere endete einst in einer Sackgasse. Er schlägt sich nun mit Artikeln für kleine Zeitschriften durch, hat geheiratet und eine Familie gegründet, die er nicht ernähren kann. Er sucht den Dunstkreis der Musiker, die er verehrt, und liebt heimlich die Sängerin Cecilia Barraza. Eines Tages hört er einen unbekannten, aber höchst virtuosen Gitarristen namens Lalo Molfino.
Es war Weisheit, Konzentration, meisterliche Beherrschung. Ein Wunder.
Dieses geradezu erleuchtende Erlebnis weckt neue Energien. Tonio schreibt nun über Jahre an einem Buch, das ihm schließlich mindestens so viel Begeisterung wie Spott einträgt. Immer mehr verrennt er sich in seine Idee, Peru sei dank der Huachafería entstanden, ein Wort mit schillernder Bedeutung, das eigentlich so etwas wie Kitsch oder Affektiertheit bedeutet, mit dem Tonio aber die eigentümliche Sentimentalität der kreolischen Musik zu beschreiben sucht. Der proletarische Intellektuelle Tonio ist einer jener in Vargas Llosas Werk öfter auftauchenden Träumer und Utopisten, obsessiv, sich unverstanden fühlend, leidgeprüft. Es sind die 1980er und 90er Jahre in Peru. Eine Zeit, als die kommunistische Partei der leuchtende Pfad zum bewaffneten Kampf aufruft und das Land zerrissen scheint. Tonio hat die überhebliche Vorstellung, diesen Riss durch seine Thesen zu kitten. Nicht zuletzt aber gehen Risse durch ihn selbst, lauern in ihm gefährliche Dämonen.
Als wären da Ratten, die an meinem Rücken knabbern. Und dann möchte ich das Hemd ausziehen, die Hose, und mich kratzen, bis ich tot umfalle.
Die große Versuchung ist der Roman über einen Mann, dessen Leidenschaft mit seinem Hang zur Depression konkurriert. Dazu ein Künstlerroman, den Tonio dem musikalischen Erneuerer Lalo Molfino widmet, einer schemenhaften Gestalt. Und es ist eine Geschichte der kreolischen Musik. Zahlreiche Namen bekannter Interpretinnen und Interpreten tauchen auf. Bald merkt man, in eingefügten Kapiteln lesen wir den Essay, den Tonio schreibt, indem er den Spuren Felipe Pinglo Alvas folgt oder den Liedern der gefeierten Sängerin Jabuka Grande lauscht. In Essays und Artikeln hat der Literaturnobelpreisträger immer wieder den Niedergang der Hoch- und den Siegeszug der Massenkultur angeprangert. In seinem Roman versucht er nun mit seiner Hauptfigur in der Musik des Volkes eine alle Unterschiede überwindende Kunst heraufzubeschwören. Ein romantischer Gedanke, ein naiver auch, denn die Kraft der Musik reicht kaum aus, alle Gegensätze zu überwinden. Diese Ambivalenz, das Überschwängliche und Unbedarfte, ist im Buch durchaus eingeschrieben. Und eine Trauer darüber, dass Peru den Weg der Einheit immer wieder verfehlt. Vargas Llosa ist mit diesem Roman ein durchaus würdiger Abschluss seines literarischen Werks gelungen, ein strahlender Abgesang. Gewiss wären einer strengen Lektorin so manche erzählerische Umständlichkeit und Redundanz aufgefallen, auch gewisse Längen und Verästelungen hätten sich vermeiden lassen. Aber wer würde einem inzwischen 88-jährigen Literaturstar mit dem Rotstift kommen wollen, gerade im Moment des Abschieds? Einmal zitiert der Erzähler den früh verstorbenen Gitarristen Lalo Molfino, der zu Cecilia Bavazza einen bedeutsamen Satz sagt, der dem Roman Die große Versuchung auch zu seinem viel passenderen Originaltitel Le dedico mi silenzio verhalf.
Ihnen widme ich mein Schweigen.
Fast scheint es, als sei Vargas Llosas Buch um diesen auch an uns Leser gerichteten Satz herum geschrieben worden.
Die große Versuchung von Mario Vargas Llosa ist heute bei Surkamp erschienen, in der Übersetzung von Thomas Prowurt, 304 Seiten für 26 Euro. Literatur kann eine gefährliche Sache sein. Die türkische Autorin Elif Shafak muss das immer wieder am eigenen Leib erleben. Sie ist die bekannteste türkische Schriftstellerin unserer Zeit, ihre Romane in 57 Sprachen übersetzt. 2021 stand sie auf der BBC-Liste der 100 einflussreichsten Frauen der Welt. Als solche ist sie aber in ihrer Heimat, insbesondere in den patriarchalen und religiösen Kreisen, nicht gerne gesehen. Wegen mehrerer Romane wurde sie in der Türkei angeklagt, zum Beispiel wegen Herabsetzung des Türkentums oder wegen Obszönität. Islamisten verbrannten die EU-Flagge und Fotos von ihr vor ihrer Haustür in Istanbul. Und nach ihrem letzten Freispruch 2006 brauchte sie einen Bodyguard, wenn sie in der Türkei auf die Straße gehen wollte. Ihr war das dann alles zu viel. Sie zog die Konsequenzen und mit ihrer Familie nach London um. Seither reist sie nicht mehr in die Türkei. Elif Shafaks neuester Roman heißt »Am Himmel die Flüsse« und er steht bei uns schon auf der Bestsellerliste. Ein epochaler Schmöker ist das, der wichtige Episoden der Menschheitsgeschichte in einer Zeitspanne von 700 vor Christus bis ins Jahr 2018 miteinander verbindet. Brigitte Neumann hat den Roman gelesen und mit der Autorin zu Hause in London per Videocall gesprochen.
Weil eben beinahe 3000 Jahre Menschheitsgeschichte am Beispiel von drei Protagonisten auf 600 Seiten zu erzählen, das ist ein starkes Stück. Selbst für die Alleskönner-Gattung des Romans, der für solch gigantische Projekte eine ganze Menge Tricks auf Lager hat. Das Springen in Raum und Zeit, ein Regentropfen als Erzähler, Verwendung von Reportageelementen, das Ausmalen erdachter historischer Kulissen und so weiter. Es ist trotzdem ein Wagnis. Elif Shafak räumt ein, dass die Arbeit an diesem Roman sie an ihre Grenzen gebracht hat.
It was a very intense work. It almost ruined my health. I became very obsessed. I mean, really, it was very, very intense.
Aber nun ist es vollbracht. Am Himmel die Flüsse ist ein ernstes und gleichzeitig opulent gestaltetes Epos über den Menschen, wie er von alters her seine Lebensgrundlagen zerstört. Dreh- und Angelpunkt des Romans ist die Ressource Trinkwasser.
H2O, Wasser, die seltsamste Chemikalie, das größte Rätsel. Zwei seitlich angeordnete Wasserstoffatome, jeweils an ein Sauerstoffatom in der Mitte gebunden. Ein gewinkeltes Molekül, kein lineares. Wäre es linear, gäbe es kein Leben auf der Erde, keine Geschichten zu erzählen. Drei Atome binden sich aneinander und bilden Wasser. H-O-H.
Die preisgekrönte Schauspielerin Pega Feridoni liest ruhig und mit einer selbstbewusst klingenden Mezzosopranstimme aus Shafaks Riesenerzählung.
It is a novel that has a broad canvas and
der Roman eröffnet ein großes Panorama. In dieser Hinsicht könnte er episch genannt werden, denn er überspannt Jahrhunderte und Kontinente und Kulturen. Aber obwohl er so viele Ebenen enthält, eigentlich ist alles in einem einzigen Tropfen Wasser begründet. Dieser kleine Wassertropfen war für mich der Anfang der Geschichte. Alles ging von dort aus. Vielleicht wollte ich auf mystische Weise den Widerschein der ganzen Welt in etwas so Kleinem sehen.
inside something so small.
Fenarin, ein jesidisches Mädchen, das vor den Schergen des IS im Jahr 2014 auf den kahlen Berg Sinjar flieht und dort fast verdurstet, kommt es auf jeden Tropfen Wasser an. Laila, ihre Ururgroßmutter, verliert ihren Geliebten, den britischen Archäologen und Keilschriftexperten Arthur Smith, an die Cholera. Völlig ausgezehrt von der Krankheit, verdurstet er auf dem Weg zu ihr. Saliha, eine melancholische Hydrologin mit irakischen Wurzeln, erforscht in London unterirdische Flüsse und geht der These nach, Wasser habe ein Gedächtnis. Episoden aus dem Leben dieser drei Protagonisten, Narin, Saliha und Arthur, die selbst noch einmal jeweils eine Schar Nebenfiguren mit sich bringen, bilden die kunstvoll verwobenen Hauptstränge des Romans, wobei Arthur die am opulentesten gezeichnete und interessanteste Figur ist. Ein 1840 in London in Armut und Elend geborener Junge, dessen Neugierde und Auffassungsgabe ihn über seine Liebe zu Büchern zu einer Karriere als Assyriologe nach Mesopotamien bringt. Arthur Smith, so Elif Shafak im Interview, sei der historischen Figur des Assyriologen George Smith nachempfunden. Aber nicht nur.
You know, I think there are elements in Arthur from my own personality, my own life as well.
Da gibt es gewisse Anklänge an mein eigenes Leben. Ich bin als einziges Kind einer alleinerziehenden, arbeitenden Mutter in der Türkei aufgezogen worden. Ich wurde in Frankreich geboren. Und als wir in die Türkei kamen, lebten wir in einer absolut patriarchalen, absolut konservativen, sehr abgeschotteten Nachbarschaft. Ich empfand das Leben als sehr langweilig. Es gab auch schöne Dinge, aber die patriarchalen Strukturen waren unverrückbar. Nichts bewegte sich. Das Land der Geschichten war viel interessanter, viel bunter.
I thought life was very boring and Storyland was much more interesting, was much more colorful.
Elif Shafak hat einen fantastischen Roman geschrieben, der wie ein Magnet im Dienst der Zeitläufte wichtige Episoden wie Eisenpartikel anzieht und bald einen festen Bauch aus Spänen trägt. Die größte Eisennadel steht für die Geschichte des Wassers. Trinkwasser, darauf weist die Autorin hin, war im letzten britischen Wahlkampf eines der Hauptthemen. Denn sauberes Trinkwasser werde sogar auf der Insel knapp. Elif Shafaks Romanthema mag für ihre Verhältnisse dieses Mal ungewohnt düster sein, aber die Lektüre des Romans Am Himmel die Flüsse macht trotzdem nicht mutlos. Wie schafft die Autorin das? Indem sie über ihren Roman das wie aus weiter Ferne erklingende Mantra der Märchen legt. So ist das Leben. Es hat nicht nur den Menschen hervorgebracht und dieses Leben geht immer weiter. Es ist nie gänzlich ohne Hoffnung.
Brigitte Neumann war das über den Roman Am Himmel die Flüsse von Elif Shafak, erschienen im Hansa Verlag, aus dem Englischen übersetzt von Michaela Grabinger, 592 Seiten für 28 Euro. Und jetzt rätseln wir wieder mit Ihnen unser literarisches Rätsel. In der letzten Ausgabe haben wir nach der Schriftstellerin Emily Dickinson gefragt. Der Gewinner unseres Rätsels ist Jens Möllenhoff aus Vaterstetten. Herzlichen Glückwunsch. Sie erhalten Ihr Wunschbuch Tyrannei der Minderheit von Stephen Levitsky und Daniel Ziblatt, das wir in der vergangenen Büchersendung thematisiert haben. Nachzuhören in der ARD Audiothek. Da finden Sie alle unsere Buchbesprechungen und Sendungen. Und jetzt gut hingehört, ein schauriges neues Rätsel.
Servus, ich bin's, die Walli. Wo fahren wir diesmal hin?
Da sind Sie ja endlich. Zum Green Park. Lassen Sie uns dieses unglückselige Geschäft vollenden.
Ja, fahren wir. Aber ich fahre nur die Kutsche, mehr mache ich nicht, gell?
Jetzt hat er keinen Fleck mehr, wo er sich verstecken kann.
Dann sollten wir uns beeilen.
Nicht nötig.
Gott, hat's ihn doch noch pressiert.
Er hat ein opulentes Dinner hinter sich. Der wird noch ruhen.
Naja, Sie sind der Experte.
Ein Mann, der Jahrhunderte vor sich hat, kann es sich erlauben, zu warten und langsam vorzugehen. Festina lente ist sein Wahlspruch.
Eile mit Weile.
Seit er in London ist, hat er seine Kräfte erprobt. Wir dürfen keine Möglichkeit außer Acht lassen. Steht für uns nicht mehr auf dem Spiel als für ihn?
Ja, das können Sie laut sagen.
Sind Sie gerüstet gegen geistige und physische Angriffe?
Naja, also mehr oder weniger. Sie könnten doch Hilfe anfordern.
Es ist eine böse Sache, die wir vor uns haben. Je weniger Leute uns dabei sehen, umso besser.
Was wissen Sie denn eigentlich genau über ihn?
Wie ich den Studien meines Freundes Arminius in Budapest entnahm, war er einmal ein hervorragender Mensch. Krieger, Diplomat, auch ein Alchemist.
Ja, Wissenschaftler schießen manchmal übers Ziel hinaus.
Hätte er von Anfang an gewagt, gewisse Dinge zu vollbringen, er wäre längst außerhalb unseres Machtbereichs.
Oje, oje. Haben Sie denn alles dabei, was Sie brauchen?
Mal sehen. Schraubenschlüssel, Brecheisen. Ja, und natürlich mein Koffer. Der enthält alles, was ihm nicht behagt. Dafür habe ich sogar einen kirchlichen Dispens aus Amsterdam.
Darum bin ich ja beruhigt. So, da wären wir. Der Green Park ist aber schon zu.
Moment, ich bin gleich wieder da.
Und? Ist niemand zu Hause?
Wie ich mir bereits dachte. Nun haben wir nichts weiter zu tun, als zu warten.
Hoffentlich kommt er bald.
Fürchten oder freuen Sie sich noch nicht. Das, was uns begehrenswert erscheinen mag, ist vielleicht zu unserem Schaden.
Riechen Sie das? Hier stinkt's ganz grauselig.
Wir sollten uns einen Angriffsplan zurechtlegen.
Aber haben Sie etwa keinen?
Hier, nehmen Sie eine Waffe zur Hand.
Ich? Ich glaube, da ist irgendwas im Anflug.
Ruhig. Die Zeit zum Handeln ist gekommen.
Ich hab doch gesagt, ich fahr bloß die Kutsche.
Welches Buch suchen wir? Eine Idee? Dann schreiben Sie uns bitte an den BR, Redaktion Kulturaktuell, Kulturleben 81011 München. Oder einfacher, Sie schreiben eine E-Mail an kulturleben@br.de und bitte teilen Sie uns auch Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung mit.